Liebe Geschwister, als der Wolf-Dieter Kessler mich angefragt hat, ob ich heute predigen kann hier bei Ihnen, da habe ich gerne zugesagt und mit freudigem Herzen. Und dann gucke ich immer nach, was ist denn für ein Predigtext dran. Und da ist mir das Herz doch ein bisschen in die Hose gerutscht, der Sündenfall. Und da dachte ich mir, Mensch, also was sollen die Leute denn von mir denken? Da kommt er einmal in unsere Gemeinde und will uns dann gleich mit der Sünde heimleuchten. So ist es natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann gesagt, wenn dieser Predigttext als Perikope heute eben so uns verordnet ist, dann will ich mich dem auch stellen. Und das sollten wir auch tun. Es gibt ja Leute auch in den Kirchen, die sagen, jetzt predigt man nicht so viel über Sünde und so. Es gehen sowieso schon so viele Menschen aus den Kirchen weg und verlassen die Gemeinden. Und da braucht man ja dann nicht noch zusätzlich über Sünde reden und so. Aber, liebe Geschwister, ich glaube, dass mehr Menschen unsere Kirchen verlassen. Nicht, weil das so unmöglich ist, das zu glauben, was wir glauben, sondern die verlassen die Kirchen, weil sie in den Kirchen ein weichgespültes, inkonsequentes Wort Gottes hören, was sie nicht trägt in den eigentlichen Krisen ihres Lebens. Und das ist doch der Glaube. Und da muss sich der Glaube doch bewähren. Und da bewährt sich auch der Glaube in den Krisenzeiten unseres Lebens. Wenn wir sehen, jawohl, das Wort Gottes, das trägt. Das trägt mich auch jetzt, wo ich anderswo keinen Trost mehr finde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch diesen Texten stellen und auch den Text des Sündenfalls. Das ist ein langer Text, Doris Ricker hat ihn ja schon vorgelesen, deshalb brauche ich das nicht mehr tun. Ich habe drei Punkte, die ich gerne so rausgehoben habe, um mit Ihnen darüber nachzudenken. Der erste Punkt ist die Dynamik der Sünde. Paul Murdoch, der theologische Leiter des Bengelhauses in Tübingen, hat mal gesagt, Gott hat die Menschen damals geschont. Er wollte ihnen nicht zumuten, entscheiden zu müssen, was gut und was böse ist. Er hat uns geschont. Aber die Schlange, also das Böse, bequatschte die Menschen und sie sagte, ihr seid doch mündig, ihr seid doch erwachsen, ihr habt doch auch dieselbe Sachkenntnis, ihr könnt doch so sein wie Gott. Ihr wisst doch selber, was gut und böse ist. Und das ist eben den Menschen auch so plausibel vorgekommen. Ja, so sein wollen wie Gott, selber entscheiden zu können, was gut und böse ist, das erschien attraktiv und es erscheint uns auch heute noch attraktiv. Wir denken, wir sind aufgeklärte, erwachsene Menschen. Wir wissen doch, was gut ist und was böse ist. Ja, aber wenn wir dann ins Detail gehen, dann merken wir, das wird wahnsinnig schwierig. Und was ist gut und was ist böse? Wenn wir in die Tiefe gehen, dann merken wir, wir sind da eigentlich so ziemlich verloren. Und auch wenn wir uns bemühen, das Gute zu tun, oft kommt doch Schlechtes und Böses dabei heraus. Gott hat den Menschen geschaffen mit dem Ziel und mit dem Zweck, in direkter und enger Verbundenheit mit den Menschen zu leben. Und seit eben dieses Misstrauen zwischen Gott und den Menschen besteht, seit Menschen gesagt haben, ja, Gott, so wie die Schlange das eben eingegeben hat, sollte Gott das wirklich gesagt haben, also Gott will euch irgendwie was vorenthalten. Und seit dieses Misstrauen eben da ist, leben wir eben nicht mehr in enger Verbundenheit mit Gott. Wir leben jenseits von Eden. Sünde, das heißt Ferne von Gott. Sünde, das heißt Zielverfehlung, wortwörtlich. Ohne Gott in unserem Leben verfehlen wir unser Ziel. Wir führen nicht das Leben, zu dem wir eigentlich geeignet und geschaffen sind. Sünde ist nicht immer nur das, was wir vielleicht absichtlich wollen, sondern es gibt viele Gründe für Sünden. Sünde, das kann auch entstehen aus Dummheit oder aus Gedankenlosigkeit oder aus Angst oder aus viel, viel guten Willen. Wir können die Sünde nicht kontrollieren und je mehr wir das versuchen, desto schlimmer wird es. Die Sünde hat eine Dynamik, die wir nicht beherrschen können. In meiner Jugendzeit, das ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, da gab es zumindest in unseren Kreisen ein Lied, was sehr populär war. Dieses Lied war von dem amerikanischen Folksänger und diesjährigen Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan. Und es hieß Who Killed Davy Moore? Vielleicht hat das der eine oder andere von Ihnen auch schon mal gehört. Das Besondere an diesem Lied war, Davy Moore, den hat es tatsächlich gegeben. Das war ein erfolgreicher Boxer, war eine Zeit lang Boxweltmeister in seiner Gewichtsklasse. Und am 25. März 1963 verlor er einen Kampf, bekam zahlreiche schwere Schläge am Kopf verpasst und starb noch nach dem Kampf an einem schweren Gehirnschaden. Und der Refrain des Liedes, der könnte übersetzt werden, wer tötete Davy Moore, warum und was war das Motiv? Who killed Davy Moore, why and what's the reason for? Und die Strophen, die fragen alle, die daran beteiligt waren. Ich meine, es ist ja eine ernste Sache. Da liegt jetzt jemand tot im Ring. Und wer ist eigentlich schuld dran? Und die Strophen, die fragen praktisch alle, die dabei gewesen sind. Und es waren viele, und es sind viele Strophen. Und da wird zum Beispiel der Boxer, also sein Gegner, das war ein kubanischer Boxer, der wird gefragt, ob er eben Schuld daran hatte. Und er sagt, nein, also hört mal, ich hab da keine Schuld dran. Ich bin Berufsboxer. Ich will meine Gegner besiegen, aber ich will sie doch nicht umbringen. Nun zeig doch nicht auf mich. Ich muss meine Familie auch irgendwie ernähren und das ist mein Job. Und dann in der nächsten Strophe wird gefragt, ja, der Kampfrichter, warum hat er nicht diesen Kampf abgebrochen? Und der Kampfrichter sagt, ja, also ich habe da doch keine Schuld dran. Ich konnte doch nicht wissen, dass es ihm so schlecht geht. Und klar, ich habe gesehen, der hat eine Menge schwere Schläge abgekriegt. Aber das Publikum, das will doch einen Kampf sehen. Die haben dafür bezahlt, die wollen richtig was sehen. Da kann ich doch nicht einfach den Kampf abbrechen. Und in der nächsten Strophe sagt das Publikum, hey, 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 warum zeigt ihr denn auf uns? Also wir sind doch nicht dran schuld. Wir wollten ein bisschen Spaß haben. Wir wollten ein bisschen Schweiß sehen. Wir sind Sportler. Wir wollten einen Sportkampf sehen. Wir wollten doch nicht, dass er stirbt. Und wie gesagt, dieses Lied hat viele Strophen und viele Beteiligte. Aber am Ende bleibt diese Frage unbeantwortet. Wer tötete Davy Moore? Eigentlich war es niemand. Und trotzdem haben wir den Eindruck, eigentlich waren es alle, die daran Schuld hatten. Und das ist die Dynamik der Sünde. Das gibt es überall. Ich habe ein unverfängliches Beispiel gewählt, weil ich jetzt wollte, dass wir darüber prinzipiell nachdenken. Sünde ist etwas Ernstes. Da kann ein Mann plötzlich tot im Boxring liegen, aber es gibt auch Kriege, es gab sogar Weltkriege, die Millionen von Menschen umgebracht haben, die alle das Recht auf Leben und Glück hatten. Die Sünde hat eine Eigendynamik. Wir können bewusste Sünden vielleicht manchmal vermeiden, aber die Sünde ist eine Realität. So vieles, was uns diese biblische Geschichte vom Sündenfall berichtet, kommt uns bekannt vor. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben. Wenn uns unsere eigenen Sünden bewusst werden, dann verspüren wir plötzlich Angst vor Nacktheit. Wenn die anderen wüssten, was ich manchmal denke und was ich manchmal fühle, dann würde niemand mehr was mit mir zu tun haben wollen. Wir verstecken uns. Wir verstecken uns vor den Mitmenschen und wir verstecken uns vor Gott. Und die Verantwortung schieben wir gerne weiter, so wie wir es auch gehört haben. Adam auf Eva, Eva auf die Schlange. Adam macht sogar indirekt Gott mitverantwortlich. Diese Frau, die du mir zugesellt hast. Und das ist natürlich etwas, auch das endet im Nichts. Niemand übernimmt gerne Verantwortung für die Sünde. Aber letztlich ist die Verantwortung da und die Verantwortung werden wir auch nicht mehr los. Plötzlich sind die Folgen der Sünde eben im Leben jenseits von Eden. In diesem Text wird angedeutet, dass Eva ihre Kinder unter Schmerzen gebären muss. Das ist also die erste Andeutung von Krankheiten und Tod. Die Erde ist nicht mehr Freund der Menschen. Wir leben nicht mehr, wir können nicht mehr harmonisch einfach so in der Welt leben, sondern die Welt, also die Erde muss, der Erde muss unter Schweiß und Mühen die Nahrung abgepresst werden, die wir brauchen für uns und unsere Familien. Armut und Hungersnot werden da schon angedeutet. Und so können wir doch vieles, was in der Welt ist, durch diese Geschichte des Sündenfalls erklären. Trotzdem bleiben viele Fragen offen. Und das ist jetzt der zweite Punkt, über den ich reden möchte mit Ihnen, die Grenzen des Glaubens und Verstehens. Diese biblische Geschichte sagt uns zwar, was das Wesen der Sünde ist und wie das gekommen ist, aber warum letztlich das Böse, warum es diese Schlange überhaupt gibt, das wissen wir nicht. Darauf gibt uns die Bibel keine Antwort. Und so ist es auch so, dass wir bei vielen Bösen, was uns begegnet in der Welt, einfach keine Antwort finden. Und es ist auch nicht gut, wenn wir Christen, die wir glauben, meinen, wir müssen jetzt irgendwie eine Antwort finden. Irgendwie müssen wir den Leuten sagen, warum das so ist. Wir wissen viele Dinge auch nicht. Wir können auch viele Dinge nicht wissen. Ich bin Vorsitzender einer kleinen Missionsgesellschaft, Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten heißt die, ist in Wiesbaden, arbeitet im Mittleren Osten, also in Ägypten überwiegend und in anderen Ländern. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe, macht viel Freude und man erlebt sehr viel Schönes. Aber manchmal erlebt man auch viel Trauriges. Und die traurigste Geschichte, die ich erlebt habe im letzten Jahr, die möchte ich Ihnen kurz erzählen. Junge Familie, wunderbare Familie, die mit der Evangeliumsgemeinschaft 5 Jahre im Sudan gearbeitet haben. Die kommen nach Deutschland zurück, wohnen und arbeiten dort und sie haben 5 Kinder. Der kleinste Zwillingssohn, der Elias, der kann gerade laufen und die Familie möchte Andrea, die Mutter möchte mit den Kindern irgendwo hingehen. Die Kinder rennen raus, nehmen den kleinen Elias mit, der läuft auch tapfer durch den Garten. Bis zum Teich des Nachbargartens fällt er rein, ist sofort tot. Die Mutter kommt ganz kurz danach, zieht ihn raus. Notarzt kommt ganz kurz danach, läuft alles so, wie es laufen soll. Aber der Kleine ist tot und man versteht das nicht, warum. Was wollen Sie denn dieser Familie sagen? Wollen Sie da von Sünde reden oder von was will man da sagen? Man ist da sprachlos. Es gibt da nichts, was wir sagen können. Es gibt, das muss man einfach zugeben, viele Dinge, auch in Bezug auf das Böse in der Welt, was wir nicht verstehen können. Den einzigen Trost, den die Eltern gefunden haben und den wir alle letztlich gefunden haben in dieser Situation, ist der, dass Gott letztlich nicht von uns verlangt, dass wir ihn verstehen müssen. Gott sagt nicht, ihr müsst jetzt erstmal meine Philosophie begreifen, ihr müsst, so wie vielleicht in einem Geschäft, meine Geschäftsidee begreifen, ihr müsst erstmal das intellektuell verstehen, was ich mache in der Welt. Das sagt Gott nicht. Gott fordert von uns an keiner Stelle der Bibel, dass wir ihn verstehen, weil das wäre eine große Überforderung. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele. Darum geht es, Gott zu lieben, aber nicht Gott zu verstehen. Es gibt vieles, was wir nicht verstehen können. Und da gibt es manche, die dann sagen, die so einfach sagen, ja, aber wenn wir dann mal im Himmel sind, dann wird Gott uns das alles erklären, dann werden wir das verstehen. Stimmt auch nicht. Gott muss sich nicht uns erklären. Gott ist Gott, er ist souverän. Und ob wir ihn verstehen oder nicht verstehen, das muss nicht dazu führen, dass Gott sich in irgendeiner Weise vor uns rechtfertigen muss. Es ist uns versprochen und gesagt, und das dürfen wir auch Menschen in großer Not zusagen, was eben geschrieben steht in Offenbarung 21, Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist uns zugesagt, dass diese Tränen und dass diese schlimmen Dinge, die wir oft erleben und die wir auch gar nicht begreifen können, dass Gott diese Schmerzen und diese Tränen, diese Traumatisierung wegnehmen wird, dass er das mehr als aufwiegen wird, wenn wir in seiner Gegenwart sein werden. Und so ist es auch gewesen in der Geschichte von dem kleinen Elias. Die Eltern, die natürlich bis heute auch damit hadern, und die Andrea sagt, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage, das ist ja völlig klar. Aber die beiden haben sich als Predigttext für die Beerdigung ihres kleinen Kindes dann diesen Vers aus Jeremia 29, Vers 11 rausgesucht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und das ist das Evangelium, was wir verstehen können, und das ist das Evangelium, an dem wir uns festhalten können. Deshalb ist der dritte Punkt und der letzte Punkt dieser Predigt, wie wir Gott verstehen können. Ich habe eine Cousine, die ist nicht gläubig und die hat mir schon mehrfach gesagt, also an Gott glauben, schön und gut, aber wenn ich mir so das Alte Testament durchlese, dann ist mein Eindruck, dieser Gott ist einfach brutal, dieser Gott ist gewalttätig, an diesen Gott kann ich nicht glauben. Und in der Tat, wenn wir manche Geschichte lesen im Alten Testament, müssen wir ja schon sagen, da ist der Gott, der über Völker grollt, der manchmal unermesslich zu sein scheint in seinem Zorn und unbarmherzig in seiner gnadenlosen Gerechtigkeit. Das ist für uns heutigen Menschen eigentlich kaum zu verstehen. Und es ist tatsächlich so, Gott ist nicht immer nur der liebe Gott, für den wir ihn gerne halten möchten. Wir möchten immer gerne so einen lieben Gott haben, den man in die Hosentasche stecken kann, von dem wir wissen, jawohl, der ist so, wie wir das auch gut finden. Gott ist eben, wie ich schon sagte, souverän. Und es gibt vieles von dem, was sich abspielt, was wir nicht verstehen können, wo wir Gott auch nicht unmittelbar verstehen können. Auch in unserem heutigen Text haben wir viel Mühe, ihn richtig einzuschätzen. Einerseits verjagt er die Menschen aus dem Paradies, er mutet ihnen viel Mühe zu, die Mühe der Arbeit, die Krankheiten, den Tod. Aber es ist doch interessant, wenn wir diese Geschichte vom Sündenfall genau lesen, dann lesen wir, Gott verflucht die Schlange, also das Böse, und Gott verflucht den Acker. Aber er verflucht nicht den Menschen. Der Mensch muss sich fortan mühsam ernähren, und das ist ja die Situation, die wir bis heute haben. Aber wir sind nicht verflucht von Gott. Gott hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Und andererseits, er hilft auch den Sündern in unserer Geschichte. Das finde ich auch rührend und mutmachend. Er kleidet Adam und Eva, er nimmt Felle von Tieren und er macht Kleidung für die Menschen. Er hilft also Adam und Eva, er bereitet sie vor für das Leben jenseits des Paradieses. Wir können vieles an Gott nicht verstehen, aber, und das ist das Entscheidende, wir können eine Liebesbeziehung zu Gott haben, weil er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hat. Jesus Christus lebte unter uns Sündern, er lebte als Mensch unter Menschen und er ist schließlich ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben dafür gegeben, um Versöhnung zu schaffen zwischen dem Vater und zwischen uns, den Menschen, die Gott vorher vertrieben hatte. Er hat unendlich gelitten und er hat sein Leben für uns gegeben, weil das Gott wichtig war, dass wir zu Gott Zugang haben, dass wir zurück können ins Vaterhaus. Und wenn wir jetzt gar nichts über Gott wüssten und wenn wir gar nichts verstehen würden über Gott und nur Jesus kennen würden, dann wäre das doch genug, um den Weg zu Gott ins Paradies zu finden. Wie wir in Römer 5, Vers 18 gehört haben, wie nun durch eines Menschen Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch eines Menschen Gerechtigkeit, nämlich durch Jesus Christus, die Rechtfertigung zum Leben für alle Menschen gekommen. An diesen Sohn Gottes dürfen wir uns festhalten. Wenn wir ihm nachfolgen, dann werden alle diese Fragen, die wir nicht verstehen können, aufgehoben. Johannes der Täufer war im Gefängnis und er hatte nicht mehr lange zu leben. Und im Anbetracht des Todes und der Gefahr war da eine Frage, die ihn umtrieb, mehr als alle anderen Fragen. Und diese Frage war an Jesus Christus gerichtet: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Und die Antwort Jesu ist wirklich bemerkenswert und sie gilt bis heute auch für uns. Jesus sagt: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Jesus gibt Johannes hier einen tiefen Einblick ins Paradies. Jesus ist der Weg ins Paradies. Alle Folgen des Sündenfalls, nämlich Krankheiten, Tod, Ferne von Gott, sind durch Jesus überbrückt worden. In ihm begegnen wir die unmittelbare Gegenwart Gottes. In Jesus finden wir den Weg zurück zum Vater. Wir gehen nicht in irgendeine unbestimmte Zukunft. Wir gehen nicht irgendeinem unbekannten oder halbbekannten Gott entgegen. Wir gehen, wenn wir in unserem Leben weitergehen und wenn wir auf den Tod zugehen, dann gehen wir nach Hause. Dann gehen wir zum Vater. Das ist der Weg ins Paradies, da, wo alle Sehnsüchte und alle unsere Fragen zur Ruhe kommen. Amen.